Hallo, liebe Fußballfreunde, hier ist wieder Bund der Netzer. Mein letzter Podcast ist schon 7 Wochen alt. Und wenn ihr euch genau daran erinnert, an meinen letzten Podcast, da habe ich am Anfang gesagt, wenn das rote Licht angeht, dann ist Showtime angesagt. Jetzt hatte die Borussia vor 7 Wochen 4-6 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren. Nach 0-6 Rückstand nach knapp 50 Minuten. Dann habe ich mir überlegt, so, wie beginne ich jetzt den Podcast? Hallo, liebe Fußballfreunde. Heute ist Showtime angesagt, das rote Licht brennt. Ja, konnte mir fast so übertragen, denn die rote Laterne hat gebrannt von der Borussia. Sie stand auf Platz 18. Da habe ich einen Podcast eingesprochen, der war nichts. Also, den habe ich wieder in die Tonne geworfen und so verging irgendwie Woche um Woche. Ich wollte auch erst einmal mir anschauen, wie entwickelt sich die Borussia weiter. Deshalb sind es jetzt 7 Wochen geworden. Seht es mir bitte nach, jetzt bin ich ja wieder da. Ich war am Wochenende in Mönchengladbach beim Derby gegen Köln. War ja sehr erfolgreich für die Borussia. 3-1. Es war alles drin in dem Spiel. Borussia hat einen Matchplan gehabt, nämlich mehr auf Defensive zu setzen. Es war auch bitter nötig, denn die Defensive der Borussia, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ist ja nicht gerade die allerbeste. Und von daher war es gegen die starken Kölner einfach mal wichtig, defensiv gut zu stehen. Und der Matchplan von Eugen Polanski ist ja aufgegangen. Die Borussia hat 3-1 gewonnen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, so schön der Erfolg gegen Köln jetzt war, es waren trotzdem nur 3 Punkte. Und die Borussia hat jetzt 9 Punkte nach 10 Spielen. Und meine Hochrechnung geht immer dahin, du brauchst mindestens 34 Punkte, um nicht in die Relegation zu gehen. Das ist die letzten Jahre seit 2018 auch so aufgegangen. Seit 2018 hatte der 16., sprich der Relegationsplatz, nie mehr als 33 Punkte. Im Moment sieht's ja ganz gut aus bei der Borussia, aber der Schein trügt manchmal. Die Jungs sollen jetzt nicht nachlassen, sie sollen weiter Gas geben, dass da möglichst bald viele Punkte erkämpft bzw. erspielt werden, sodass die Borussia aus dieser Abstiegsnähe möglichst bald herauskommt. Jetzt zum aktuellen Fußballgeschehen. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen. Als allererstes beim FC Bayern München, denn was die Bayern da international abliefern, das ist erste Sahne. Wenn man bedenkt, wie die Bayern in der ersten Halbzeit in Paris gespielt haben, das ist ja eigentlich international kaum zu toppen. Dafür sind sie auch zu Recht sehr gelobt worden. Natürlich wissen wir alle, die Titel werden am Ende der Saison gewonnen, aber eine gute Frühform kann ja eigentlich nicht schaden, beziehungsweise die Bayern zeigen den international erfolgreichen Top-Clubs. Mit den Bayern ist wieder zu rechnen und das tut dem deutschen Fußball ja auch gut. Und wenn man bedenkt, dass Vincent Kompany mittlerweile ja der Trainer schlechthin ist. Die Bayern haben mit ihm vorzeitig verlängert. Wenn man sich noch einmal zurückerinnert, er war ja damals eigentlich nur, ich sag mal, gefühlt so die 6. Wahl, wie er sich entwickelt hat, beziehungsweise wie er die Mannschaft entwickelt hat. Da muss man nur den Hut davor ziehen. Bleibt natürlich abzuwarten. Bayern wollen natürlich ganz klar die Champions League gewinnen. Das wäre natürlich eine Riesengeschichte auch für den Trainer Vincent Kompany. Zumal man auch bedenken muss, dass die anderen Vereine ja schwächeln, sprich Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Paris, Man City, die haben alle noch nicht ihre Form erreicht, um die Champions League zu gewinnen. Wer im Moment, sag mal, punktemäßig zumindest auch gleich stark ist, ist Arsenal London und Inter Mailand. Inter Mailand hat sich nach der klaren Champions League-Niederlage gegen Paris Saint-Germain wieder gefangen. Und bei Arsenal ist es immer so, Arsenal hat immer eine super Frühform. Die führen ja auch im Moment die Premier League an und international haben sie genauso viele Punkte wie die Bayern und wie Inter Mailand. Aber sie haben immer eine tolle Frühform und hinten raus schwächeln sie. Ich bin da mal gespannt, ob Arsenal London diese Form beibehalten kann. Falls ja, dann sind sie mit Sicherheit ein ernstzunehmender Gegner beziehungsweise auch einer der Top-Favoriten dieses Jahr, was die Premier League betrifft und vielleicht sogar auch was die Champions League betrifft. Kommen wir mal zur Bundesliga beziehungsweise zu meinem Lieblingsthema, den Regeln, insbesondere was Abseits betrifft. Da haben ja die Bayern am Wochenende bei Union Berlin 2-2 gespielt und Union hatte gleich in der 10. Minute ein Tor geschossen, was dann wegen Abseits aberkannt wurde. Man hatte nach den Trainer Baumgart von Union gefragt, was er von der Situation hält und er hat ganz klar gesagt, das war kein Abseits. Der war auch richtig angefressen. Ich konnte ihn sogar verstehen. Denn wenn man sich die Zeitlupe angeschaut hat, das war nicht einmal, ich sag mal, ein Zentimeter, der da irgendwo zu erkennen war. Und da muss ich ja ganz klar sagen, da hat der Baumgart ja recht, wenn man die Zeit entweder ein bisschen früher oder ein bisschen später einschaltet, dann kann das ja durchaus sein, dass dieser Zentimeter dann überhaupt kein Abseits war. Ich konnte ihn völlig verstehen. Es war für mich auch ganz klar, gleiche Linie. Das heißt ja auch schon immer mal im Zweifel für den Angreifer. Und wenn man da die Kamera dafür benutzen muss, um vielleicht so einen Zentimeter rauszugucken, dann stimmt irgendwas nicht. Ich dachte auch immer, man will Tore sehen und keine nicht gegebenen Tore wegen Abseits. Das sollte doch eigentlich das Salz in der Suppe sein, Tore. Von daher muss ich immer wieder sagen, bin ich auch ein klarer Verfechter, dass man da eine andere Lösung findet. Der Joshua Kimmich hat danach im Interview gesagt, wo will man da die Grenze ziehen? Wenn man es bei 5 cm meinetwegen macht, was sind dann 5,5 oder 6 cm? Da mag er schon recht haben. Aber auf der anderen Seite möge ich mal die Bayern hören, wenn sie in einem Champions League-Finale wegen so einem Abseits-Tor vielleicht die Champions League nicht gewinnen. Da will ich mal die Bayern hören, was sie dazu sagen. Und ich glaube, da sieht es dann genau andersrum aus. Also da müssen sich die Schiris, beziehungsweise da muss sich der DFB unbedingt was einfallen lassen, denn das macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin eher ein Verfechter, was die Nettospielzeit betrifft, dass man sich da auch mal Gedanken macht. Ich zum Beispiel sage, warum macht man nicht einfach 70 Minuten Nettospielzeit? Das geht ja im Eishockey, im Handball, im Basketball geht's ja auch. Sobald der Ball nicht im Spiel ist, wird abgepfiffen. Dadurch könnte man einfach Verletzungszeit minimieren. Man könnte irgendwelche Protestaktionen minimieren. Man könnte, wie jetzt in Gladbach geschehen, so eine 2- bis 3-minütige Unterbrechung wegen Pyronebel einfach überhaupt nicht anerkennen. Und man müsste dann am Schluss der 90 Minuten nicht überlegen, wie viel Nachspielzeit geben wir jetzt. In Mönchengladbach gegen Köln wurden sage und schreibe 13 Minuten nachgespielt. Aber wie will man denn das bitte messen? 13 Minuten, angezeigt man 11, dann hat man nochmal 2 Minuten mehr draufgegeben und dann waren das Ganze insgesamt 103 Minuten. Also warum versucht man nicht einfach einmal eine nette Spielzeit zu machen mit einer Unterbrechung? Das wäre meines Erachtens viel fairer für alle Vereine und mir würde sich jegliche Diskussion, warum oder warum viel oder warum wenig Nachspielzeit gegeben wird. Nochmal ganz kurz zu dem Derby von Mönchengladbach gegen Köln. In der 90. Minute gab es ja dann einen Elfmeter für Köln und da fand ich die Aussage nach dem Spiel vom Eidekin, der vielleicht nicht gerade seinen besten Tag gehabt hat. Er hat nicht schlecht gepfiffen, hat aber auch nicht richtig gut gepfiffen, der danach gesagt hat, bei 0-0 hätte er den Elfer vermutlich nicht gegeben. Ja, warum hat er ihn dann überhaupt gegeben? Das hat mich dann schon sehr irritiert. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, es waren dann noch mal 11 Minuten Nachspielzeit angesagt und dann stand es 3-1 für die Borussia. Da war schon noch Musik drin und die Kölner haben schon noch versucht, mindestens ein 3-2 zu machen. Aber wenn es 3-0 steht und der Elfer wird nicht gegeben, weil das war überhaupt kein Elfmeter, dann ist die Sache gegessen. Aber so ist es dann nochmal richtig spannend geworden mit einer Entscheidung, wo der Schiri selber sagt, eigentlich war es ja nicht so ein richtiger Elfmeter. Fand ich schon ein bisschen seltsam. Ich schätze den Eidekin sehr als Schiedsrichter, aber das war, wie gesagt, nicht so sein bester Tag. Zumal mir fairerweise auch noch dazu sagen muss, dass die Borussia vorher 2 Elfmeter bekommen hat, aufgrund des VAR, über den sich natürlich auch wieder viele aufgeregt haben. Ihr merkt schon, in dem Derby war richtig Musik drin. Was mir auch immer wieder negativ auffällt, dass beim Abstoß unheimlich viel Zeit geschunden wird. Warum kann man nicht wie beim Abwurf, da gibt's ja mittlerweile die 6-Sekunden-Regel, einfach zum Beispiel eine 10-Sekunden-Regel für den Abstoß einführen? Dann wäre das ganze Zeitschinden des Torhüters, meistens stößt ja der Torhüter ab, wäre dann auch weg vom Tisch und diese Zeitschinderei, die würde auch wegfallen. Auch da plädiere ich ganz klar für eine Einhaltung einer genauen Regel mit dem Abwurf. Das klappt ja mittlerweile ganz gut mit den 6 Sekunden und ich plädiere einfach für eine 10-Sekunden Abstoßregel. Kommen wir mal zur zweiten Liga. Auch da muss ich mich entschuldigen. Zunächst mal bei Schalke 04. Ich hatte den Verein ja für die Trainerwahl von dem Miron Muslic kritisiert. Aber man muss sagen, der macht dort einen tollen Job. Er wird von den Schalke-Fans richtig anerkannt Schalke spielt ja auch eine grandiose Saison bisher. Sie stehen auf Platz 2. Man muss sich mal überlegen, Schalke hat am Ende der letzten Saison Platz 14 belegt mit 38 Punkten. Jetzt nach 12 Spieltagen hat Schalke schon 27 Punkte, also gerade mal 11 Punkte weniger. Und es stehen insgesamt noch 22 Spieltage aus. Also Schalke wird mit Sicherheit eine wesentlich bessere Saison als letztes Jahr spielen. Sind wir mal gespannt, ob die Euphorie da auf Schalke anhält und wie der Verein am Ende der Saison dasteht. Dann muss ich mich eigentlich auch bei Elversberg und Paderborn entschuldigen, denn was die beiden Vereine abliefern, das ist schon alle Ehren wert. Paderborn ist im Moment mit 29 Punkten Erster und Elversberg ist im Moment auf dem 3. Platz. Trotz dem Verlust des sympathischen Trainers Horst Steffen, der ja mittlerweile bei Werder Bremen angeheuert hat. Kommen wir mal zu unseren beiden fränkischen Vereinen. Zunächst der Club aus Nürnberg hat sich ja ganz klar gefangen. Auch da muss man mal die Statistik hervorholen. Der Club stand auch am 4. Spieltag auf Platz 18. Sprich, die rote Laterne hatte der Club inne. Mit einem Punkt. Man muss dazu sagen, da war das Transferfenster noch offen. Seit Transferschluss hat der Club in den darauffolgenden 8 Spielen jetzt bereits 14 Punkte geholt, würde damit irgendwo an 4., 5. Stelle stehen, wenn man nur die letzten 8 Spiele hernimmt. Also man sieht mal, dass das eigentlich keine gute Idee ist, dass das Transferfenster immer so lange auf hat. Der Club hat in dieser Zeit noch 4 Spiele gehabt und der Kader stand überhaupt noch nicht fest. Und das hat ja der Trainer Miro Klose auch gesagt, die Saison geht eigentlich erst jetzt los. Und das war in der ersten Septemberwoche nach Transferschluss. So wie es aussieht, wird ja mit Trainer Miro Klose auch der Vertrag verlängert. Der Club ist auf einem guten Weg. 14 Punkte jetzt in 8 Spielen. Das ist eine richtig gute Bilanz. Das sind 1,75 Punkte pro Spiel. Das ist eigentlich schon eine sehr gute Quote. Damit befindet man sich auch im oberen Tabellendrittel. Wesentlich mehr Punkte in der Zeit haben geholt Paderborn mit 24 Punkten, Schalke mit 18. Aber auch die Hertha ist am Vormarsch, die haben 18 Punkte geholt. Und ansonsten ist der Club mit seinen 14 Punkten auf einem richtig guten Weg. Und wenn sie so weitermachen, dann können sie ganz klar Richtung oberes Tabellendrittel schielen. Auch wenn man da beim Club natürlich immer ein bisschen aufpassen muss, wenn die Euphorie zu groß wird, dann weiß man das nicht so richtig einzuordnen, wo der Weg dann hingehen soll, nach oben. Bleibt auf dem Boden und sammelt einfach fleißig Punkte, liebe Clubspiele. Anders sieht es beim großen Konkurrenten, den Greuther Fürth, aus. Die Greuther Fürth haben in den letzten 8 Spielen nur 7 Punkte geholt. Der Trend geht klar nach unten. Und was man normalerweise immer in Fürth gewohnt ist, nämlich ein ruhiges Arbeiten, ruhiges Umfeld, einfach das ganz anders zu machen wie beim Club, ist es jetzt genau umgedreht. Beim Club herrscht Ruhe und in Fürth herrscht richtig Tohuwabohu. Es gab vor rund 2 Wochen ein Interview mit dem Geschäftsführer von Greuther Fürth, dem Holger Schwiewagner. Und da war ich schon sehr überrascht, dass er in dem Interview gesagt hat, der sportliche Bereich, der liegt in den Händen des Sportdirektors Stefan Fürstner und der Geschäftsführer Schwiewagner hat im Prinzip die Verantwortung da von sich abgegeben. Das fand ich schon sehr schwach, dass man da nicht zusammensteht. Das ist an sich auch nicht förderlich. Im Endeffekt kennt man, wie gesagt, dieses Tohuwabohu nur vom Club hier in Franken. Jetzt ist es genau andersrum. Und in Fürth brennt sozusagen der Baum. Also meines Erachtens war das eine ganz schwache Leistung, da diese Verantwortung da von sich wegzuschieben. So kann man eigentlich auch nicht mit seinem ganz nahen Umfeld umgehen. Wenn eine Mannschaft schlecht spielt, das gibt's immer mal, aber dass man dann so von Führungsseite her so diese Verantwortung abgibt, das finde ich schon sehr bedenklich. Da machen auch übrigens die Fans nicht mehr so lange mit. Denn trotz des Sieges gegen Preußen Münster am vergangenen Wochenende gab's da schon ganz schöne Proteste auf den Rängen. Da wird sich die Leitung schon schwer überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Denn das färbt natürlich ganz klar ja auch auf die Mannschaft ab und führt nicht unbedingt zu positiven Ergebnissen. So, das soll es jetzt mal zum heutigen Podcast gewesen sein. Es stehen jetzt die zwei Länderspiele an. Ich bin jetzt nicht ganz so optimistisch, wenn ich ehrlich bin, nicht wegen der Ergebnisse, sondern eher, wenn ich mir den Kader anschaue. Also ich vermisse da einfach das Gefühl, dass ich die Mannschaft einspielen soll. Sicherlich ist es wichtig, dass junge Leute eingebunden werden und dass unser Bundestrainer Nagelsmann die sich mal im Training anschauen will. Das mag schon sein, nur eins darf man nicht vergessen. Wir haben die Weltmeisterschaft im Jahr 2026. Bis dahin gibt's, wenn ich richtig gelesen habe, nur noch 6 Länderspiele. Wie soll sich da eine Mannschaft einspielen, wenn man jetzt quasi wieder die Mannschaft umbaut, wenn man Spieler nicht einlädt, wenn man neue hinzuholt? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Die Leistungen zuletzt waren ja schon gut, aber jetzt sollte sich die Mannschaft tunlichst schnell einspielen und die Stammformation sollte gefunden werden. Ihr wisst, ich bin nicht unbedingt der größte Freund vom Leroy Sané. Er hat es mir jetzt auch wieder mal gezeigt. Er wurde jetzt ja wieder eingeladen. Nur wenn ich dann sehe, er reist zur Nationalmannschaft an mit so einem Handtäschchen, das angeblich 8.000 Euro kostet, da denke ich mir, Mensch Junge, fahr doch einen Gang zurück. Weil das prägt sich ja auch ein. Der soll jetzt einfach mal richtig Leistung in der Nationalmannschaft bringen, bevor er dann überhaupt schon wieder so luxuriös bzw. glamourös anreist. Vielleicht bin ich da in meinen Ansichten auch zu alt oder zu retro, das mag ja sein. Aber der normale Fan, der will doch sowas nicht sehen. Der will doch sehen, Mensch Junge, zerreiß dich für Deutschland, gib alles auf den Platz. Und wenn man mit sowas schon anreist, und man sieht es ja auch schon in den Medien, da zählt ja nicht mehr der sportliche Erfolg, den er vielleicht jetzt in der Türkei hat oder nicht hat. Da zählt doch nur, wie kommt der da an? Und das ist doch das, auf was sich die Medien stürzen. Und das ist doch genau das, was unsere Jungs jetzt nicht brauchen. Die sollen jetzt Leistung auf den Platz bringen. Im Vorfeld sagt doch jeder, wir wollen Weltmeister werden. Das muss doch das Ziel von einem Nationalspieler aus Deutschland sein. Es kann doch nicht sein, dass die Medien sich mehr auf sowas stürzen als auf das Sportliche. Es tut mir auch leid für den Leroy Sané, das mag ja nicht der Kerl sein. Aber das ist einfach das, was mir aufstößt, wo ich auch immer wieder kritisieren werde. Wenn das jetzt der Weltstar schlechthin wäre und würde Woche für Woche Top-Leistungen abliefern, beziehungsweise auch in der Nationalmannschaft, würde da kein Mensch drüber reden. Aber ich garantiere euch, wenn die Leistung von ihm in den nächsten beiden Länderspielen nicht passt, dann war es das für ihn. Dann wird er auch nicht mehr eingeladen. Zugegebenermaßen, das ist für mich eine Provokation vom Leroy Sané. Anders wiederum, der Serge Gnabry, der ist jetzt 30 geworden, ist auch ein netter Kerl, der war neulich im Sportstudio und da muss man sagen, da hat er sich wirklich sehr sympathisch gegeben und er hat auch gesagt, so sinngemäß, ich habe es kapiert, ich bin jetzt 30, ich will nochmal voll angreifen und dementsprechend ist ja auch seine Leistung im Moment. Der spielt ja wirklich klasse. Ich gebe es offen zu, ich habe mich da in ihm getäuscht. Ich hoffe, ich werde nicht wieder enttäuscht, denn sowohl Serge Gnabry als auch Leroy Sané sind an sich Riesenfußballer. Dieses Talent, das beiden in die Wiege gelegt wurde, das haben nicht viele. Sie können Spiele entscheiden, aber sie sollten es bitte auch tun. Und sollten nicht, wenn es nicht läuft, dann vielleicht lustlos über den Platz traben. Damit haben wir dann keine Erfolge als deutsche Fußballnation. Wie hat der Serge Gnabry gesagt, er ist jetzt 30, er hat es kapiert, daran wird er jetzt gemessen. In diesem Sinn, ich wünsche euch erfolgreiche Länderspiele, unsere Jungs. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Alles Bronco, euer Bundernetzer.